Das wird euch noch klarer werden, wenn ihr in diesem Quartal Galaterbrief untersucht. Da gab es eine große Auseinandersetzung in der Adventgemeinde um das Jahr 1888, nicht wahr? Ob wir errettet werden, weil wir die Gebote Gottes halten können oder nicht. Und die Antwort waren zwei Lager da. Der Präsident der Generalkonferenz meinte, wir müssen die 10 Gebote halten, ne, als Voraussetzung, um Christus zu haben. Und Schwester White und James Wagner sagten, nein, wir müssen zuerst an Jesus Christus glauben, damit wir an die 10 Gebote halten können. Das Problem ist, was ist zuerst? Ne? Was ist zuerst? Ich habe nicht gesagt, dass Jesus Christus die Gebote aufgehoben hätte. Weil dafür gibt es einen Text ganz klar, wo Jesus selbst sagt, ich bin nicht gekommen, die Gebote aufzuheben, sondern zu erfüllen. Sondern was ich gesagt habe, war was anderes. Dass damit ich die 10 Gebote erfüllen kann, muss ich zuerst die Gebote Christi annehmen. Sonst habe ich keine Hilfe. Deswegen, Christus ist der Weg, der mir zu Gott führt. Deswegen muss ich mit ihm sterben und neu geboren werden und vom Geist Gottes gestaltet werden, damit ich überhaupt die Gebote halten kann. Und diesbezüglich möchte ich nochmal Römer lesen, nicht wahr? Römer, weil bei uns viele entsteht diese Verwechslung, weil wir manchmal manche Teile der Bibel gar nicht beachtet haben. Denn wir wissen, Kapitel 7, Vers 14, denn wir wissen, das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Das heißt, das ist das Problem. Unsere Unmöglichkeit als fleischliche Wesen, als Menschen aus Fleisch und Blut, die 10 Gebote zu halten. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Warum tun wir, obwohl wir die 10 Gebote kennen, nicht das, was die 10 Gebote sagen? Das ist die Frage. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. Das Gesetz ist gut, ist heilig und ist gerecht. Das Problem ist nicht das Gesetz, das Problem bin ich. Das ist, was die Bibel mir sagt. Ne? Das muss ich verstehen. Nicht wahr? Wenn ich das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ne? Und jetzt haben wir ein Problem. Einige Menschen denken, auch in unserer Gemeinde, dass sie in der Gemeinde, sie sind immer noch Sünder und Gerechte zugleich. Und da muss ich euch wieder enttäuschen, das ist auch nicht so. Das habe ich auch auf der Marienhöhe gelernt. Viele lehrreiche Theologen. Aber lehrreich kann man schreiben mit 2e oder mit eh. Also muss man aufpassen. Nee, also, dass ein Theologe sowas sagt, wie steht in der Bibel? Nee, das ist die Frage. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nicht Gutes wohnt. Wohlen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das Problem geht nicht um das Gesetz, es geht um mich. Ne? Um die Person. Kann ein Mensch das Gesetz halten? Ne? Und Paulus sagt, nein, der Mensch von sich, nein. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Solange ich Christus nicht habe, was wohnt in mir? Die Sünde. Ne? So finde ich nur das Gesetz, das mir der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach den inwendigen Menschen. Ich lese Gottes Gesetz, ich finde sie großartig. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinem Gemüt, das widerstreitet dem Gesetz in meine Glieder, ein anderes Gesetz in meine Glieder, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt. Also Luther prägte das Wort Gemüt und daher sind die Deutschen gemütlich. Ne? Gemüt. Ne? Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Oh, bitte. Ich habe vergessen, im Auto das zu lassen.
Ja, danke.
Sonst wären die Aufnahmen schlecht. Ne? Also nochmal, also ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Verstehen wir, das ist das Problem. Ich kann die Sünde nicht durchschreiten, diese Trennungswand, die mich von Gott fernhält, ohne Jesus Christus. Das ist, was ich hier erklärt habe. Ne? Und erst durch Jesus Christus passiert etwas anderes. Kapitel 8, Vers 1 und 2. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Erstens, die, die in Christus sind, kein Verdammnis. Keine Verdammnis. Denn das Gesetz des Geistes, und jetzt kommt der Geist, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde, der dich zwang zu sündigen, und vom Gesetz des Todes. Was macht das Gesetz des Todes? Wenn ein Mensch stirbt, er verwest. Innerhalb von 10 Jahren, es bleiben nur Knochen. Zwischen 25 bis 80 Jahre bleibt nur Staub. Das ist das Gesetz des Todes. Und Jesus Christus sagt, ich kann dieses Gesetz durch den Geist rückgängig machen. Deswegen, in Offenbarung beginnt in der ersten Vision mit Johannes und sagt, ich bin die Auferstehung und, nein, er sagt, siehe, ich war tot und bin lebendig und ich habe den Schlüssel des Todes und des Grabes, der Unterwelt. Ne, also das heißt, ich kann rückgängig machen, was niemand rückgängig machen kann. Ja, verstehen wir? Und das ist nur möglich durch Jesus Christus. Und deswegen, Jesus Christus sagt, damit ich dir helfen kann, du musst beginnen, indem du mit mir gleich wirst. Da ist der Beginn des christlichen Lebens. In der Taufe, ich akzeptiere, was Christus für mich tun möchte. Das hat mit dem Gesetz Gottes zuerst nichts zu tun. Das Gesetz tötet. Der Geist macht lebendig. Dass die 10 Gebote, selbstverständlich, sind richtig, aber das Gesetz, was macht es? Du bist tot. Das ist alles. Ist irgendein Wort im Gesetz, die mir sagt, du wirst leben? Kein einziges. Ne? Gesetz tötet. Ne? Das bedeutet nicht, dass das Gesetz schlecht ist, aber das Gesetz tötet. Ne? Wenn ich mich schaue im Spiegel des Gesetzes und ich kenne mich ein bisschen gut, gut, der liebe Gott kennt mich besser noch, aber ich kenne mich ein bisschen gut, sage, du bist tot. Wenn ich auf Christus schaue, sagt Gott sei Dank, dass Jesus Christus gekommen ist. Verstehen wir? Ich muss aber das, was Christus getan hat, für mich annehmen. Ich kann es nicht für andere tun. Ich kann anderen verkündigen, aber es wird erst wirksam, wenn der andere das wahr für sich nimmt. Und deswegen habe ich erklärt gestern, dass die Offenbarung eigentlich für die Kinder Gottes ist, damit die Kinder Gottes die Handlungen Gottes verstehen. Dagegen Daniel ist, wie mache ich an ein Heide klar, wie er das Evangelium zu verstehen hat. Ne, verstehen wir? Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Zielsetzungen. Wenn ich nach außen gehe, warum sind die prophetischen Worte so wichtig? Weil die Leute lernen zuerst an das Wort Gottes zu vertrauen. Und wenn jemand, nicht wahr, wenn wir hier in diesem Punkt sind, da kann ich mit der Offenbarung beginnen. Ne? Und das ergänzen. Und er wird die Bibel verstehen. Und wenn er die Bibel versteht und das Wirken Jesus annimmt, er wird auch eine Entscheidung treffen für die Sache Gottes. Er wird nicht zuerst sehen, gut, also habe ich erreicht, bin ich so vollkommen, dass ich sagen kann, jetzt kann ich erst in der Adventgemeinde beitreten. Nein, er wird sagen, weil ich nicht so sein kann, muss ich Christus annehmen, damit ich mit Christus wachsen kann. Das ist Glaubenspunkt Nummer 11, unsere Glaubenspunkte, wachsen in Christus. Verstehen wir? Das heißt, es handelt sich hier nicht ein Stück des Gesetzes gegen das andere zu tun, sondern es handelt sich, dass ohne die Gebote Christi zu gehorchen, werde ich nie in der Lage sein, die 10 Gebote zu gehorchen. Ne? In diesem Text deswegen, Jesus sagt ausdrücklich, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Welche Gebote? Sonst musste ich die 10 Gebote halten, bevor ich den Heiligen Geist bekomme. Kann ich die 10 Gebote halten ohne den Heiligen Geist? Ne? Verstehen wir ja, das heißt, es ist die Ordnung. Ne? Das bedeutet nicht eine Aufhebung der 10 Gebote, sondern damit ich diese Gebote halten kann, muss ich glauben, dass die 10 Gebote wichtig sind und danach muss ich das Opfer Christi für mich annehmen, damit ich von als Kind auf beginne anzuwachsen, bis zu vollkommenem Mannesalter Christus komme. Vergessen wir nicht, den ABC wurde geschrieben in einer Zeit, wo auch wir als Adventisten ein wenig im Umbruch waren. Der ABC wurde geschrieben, als das Buch Question and Doctrines erschienen ist, die sehr stark diskutiert wurde zwischen zwei Flügeln, die immer in jeder Gemeinde existiert. Und einige haben in eine Richtung, die andere in andere Richtung geschrieben, manchmal. Das heißt, wir müssen nicht denken, dass der ABC einheitlich ist in dem, was sie sagt, sondern sie sagt ungefähr wie ein Autor, weil nicht alle schreiben gleichzeitig, die 44, etwas sieht. Aber in Wirklichkeit, der Text selbst lässt uns erkennen, was Gebote Jesu Christi sind. Wenn Jesus Christus über die Gebote des Vaters sprach, bezog sich auf das Gesetz des Alten Testamentes. Aber man muss nicht vergessen, dass Jesus Christus kommt mit einer Vollmacht Gottes. Und das wollen wir auch lesen, nicht wahr? Wir haben die erste Begegnung, wo er über diese Vollmacht spricht, im Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2, Vers 1 und folgende. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und wurde bekannt, dass er im Hause war. Also Markus Kapitel 2. Hier fehlen einige Bibeln. Wer kann uns helfen mit Bibeln? Ja, hier, unsere zwei junge Damen brauchen eine Bibel. Wer noch? Alle haben eine Bibel? Verstehen wir, es ist wichtig, eine Bibel in der Hand zu haben, weil Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also lernt mal, euren Prediger zu kontrollieren. Kapitel 2, Vers 1 und folgendes. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammeln sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und sagte ihnen das Wort. Was sagte Jesus? Er predigte das Alte Testament. Das Wort war damals nur das Alte Testament, das Neue war noch nicht geschrieben. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf. Denken wir, dass hier das Dach aufgeht. Machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und selbstverständlich waren einige Theologen da. Was dachten die Theologen? Und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Wer kann Sünden vergeben? Gott. Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steht auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, das ist Wissen, nicht Glauben, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden. Wer hat die Vollmacht? Der Menschensohn. Ne? Das sagt nicht der Vater, der Menschensohn hat Vollmacht. Das heißt, wie handelte hier Jesus auf Erden? Unter die Vollmacht Gottes. Das heißt, wenn er die Taufe befohlen hat, warum hat er das befohlen? Von sich aus? Nein, weil er die Vollmacht Gottes hatte. Ne? Warum konnte er ersetzen die Beschneidung, ein Gesetz des Alten Testamentes, durch die Taufe, die Beschneidung durch Christus? Weil er die Vollmacht Gottes hatte. Ne? Damit ihr wisst, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh umher, geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor alle Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Verstehen wir? Das heißt, das ist eigentlich das Novum Jesus Christus. Weil er mit der Vollmacht Gottes kam auf diese Erde, kann er Gebote erlassen, die nicht im Alten Testament gegeben waren. Wie zum Beispiel das Mahl des Herrn. Wie zum Beispiel die Taufe. Wie zum Beispiel der Missionsbefehl. Gibt es einen Missionsbefehl im Alten Testament? Nein. Nee. Ich finde nicht einen Text, der sagt, dass die Juden in alle Welt gehen sollten, um das Evangelium zu verkündigen. Nee. Manchmal ein Prophet wird geschickt, um etwas zu machen. Und alle Propheten machen das gegen seinen eigenen Wille. Jona zum Beispiel. Geht Jona freiwillig nach Ninive? Nein, ein Fisch muss ihn runterschlingen und wieder zurückbringen. Ne? Geht Daniel freiwillig nach Babylon? Nein, er wird nicht als Gefangene, sondern als Geißel genommen und mit nach Babylon genommen. Es gibt eine schöne Fernsehserie über Daniel, wo Daniel so geschlagen wird und gebracht wird, das stimmt nicht ganz. Ein Geisel wurde freundlich behandelt. Er bekam die Erziehung in der größten Universität der damaligen Zeit, in Heidelberg. Entschuldigung, Babylon wollte ich sagen. Das heißt, da merken wir, also der König Nebukadnezar hatte keine schlechten Absichten mit Daniel, mit den Abednego und alle anderen. Ne? Er wollte fähige Leute haben, um sie einzusetzen in seine Regierungsgeschäfte. Ne? Aus allen Herrenländern. Und selbstverständlich, er war angewiesen, wenn er ein so großes Reich hatte, solche Leute zu haben. Ne? Aber verstehen wir, diese Propheten, die gehen nach Assyrien oder nach Babylon oder nach Ägypten, gehen nicht freiwillig. Nicht freiwillig. Ne? Und alle Wahrscheinlichkeit nach, der liebe Gott, damit wir das Evangelium verkündigen, muss uns auch unfreiwillig woanders schicken. Deswegen, wir sprechen immer von der Verfolgung, die kommen sollte. Ja, und warum? Weil bequeme Sitze machen nicht möglich, dass wir den Auftrag Christi erfüllen. Ne, also wahrscheinlich brauchen wir das andere. Ich wünsche das nicht, aber manchmal brauchen wir das andere. Hier verstehen wir, Jesus Christus handelt mit der Vollmacht Gottes. Er vergibt Sünden, weil er die Vollmacht Gottes hatte. Pleroma. Ne? Und da sehen wir, und deswegen, wenn wir diese Unterscheidung machen zwischen Gebote Christi und Gebote Gottes, ist, weil wir unter Gebote Gottes meistens nur die 10 Gebote verstehen. Nein, eigentlich das ganze Alte Testament, alles, was im Gesetz geschrieben hat, waren die Gebote Gottes, die alle Wahrscheinlichkeit nach Christus selbst gegeben hatte. Alle Wahrscheinlichkeit nach. Aber nicht in seine Eigenschaft als Menschensohn, sondern in seine Eigenschaft als Gott. Aber er kommt jetzt auf diese Erde und er sagt, die Menschen sind gar nicht in der Lage, die 10 Gebote zu halten. Es ist nicht, dass sie nicht wollen. Das Problem ist, dass sie nicht können. Und das erklärt Paulus so schön. Wir können es nicht. Und deswegen verstehe ich, was Christus macht. Er kommt und gibt uns ein Beispiel. Und das ist der Unterschied. Und das muss ich wieder betonen, auch wenn einige vielleicht etwas stören kann. Das ist, was Luther nicht verstehen konnte. Das Thema der Gerechtigkeit. Als er über die Gerechtigkeit durch den Glauben spricht, Luther spricht über eine forensische Gerechtigkeit. Und forensische Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die man gibt, indem man nur Sünden vergibt. Die Könige hatten früher die Fähigkeit, jemanden zu begnadigen. Wurde jemand verurteilt, nicht wahr? Aber der König sagte, gut, du wirst verbannt, aber wird dein Leben, verlierst du nicht, wirst begnadigt, weil du eine andere Sache zugunsten meines Reiches getan hast. Aber das bedeutete nicht Vergebung, bedeutet nur die Aufhebung der Strafe, aber Verbannung. Er durfte nie wiederkommen in der Stadt, wo er kam. Und wenn er kam, dann wurde die Todesstrafe an ihm verhängt. Verbannung. Das kennt man auch vom Alten Testament. Es gab die sogenannte Städte, Freistädte, wo Menschen, die ein Verbrechen begangen hatten, sich, solange der Hohepriester lebte, dort leben konnte. Sollten sie kommen, in der Zeit, wo der Hohepriester noch lebte, da wurde die Strafe auf ihn verhängt. Also, Verbannung war eine schlimme Sache. Es war der Verlust alle Rechte in der Stadt, wo sie waren, und sie mussten fremd von ihren Verwandten, von allen Leuten leben in eine andere Stadt. Nee, das geschah, wenn ich jemanden zufälligerweise getötet habe, aber nicht beabsichtigt habe. Ich bin ein bisschen zu schnell mit meinem Auto gefahren und plötzlich habe ich jemanden erwischt, der ist gestorben. Was machte man mit solchen Verkehrssünder? Er durfte seine Familie nicht mehr sehen, bis der hohe Priester gestorben war. Hier würde man sagen, bis der Prediger versetzt wird. Also, verstehen wir, das waren die Gesetze des Alten Testamentes. Diese Gesetze hatte auch Gott und Christus gegeben, aber in seine Eigenschaft als Gott. Aber Jesus Christus hat sich erniedrigt, wurde uns Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. In Römerbrief Kapitel 8, da wo wir gelesen haben, Römerbrief Kapitel 8, sagt uns, in welche Gestalt kam Jesus auf diese Erde. Ne? Damit wir nicht denken, er kam hier in göttlichen Gestalt. Nein, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, das Gesetz konnte mir nicht helfen, das Gesetz zu halten. Dem Gesetz unmöglich war, weil durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. In welchen Gestalt kam Jesus Christus? In der Gestalt Adam vor dem Sündenfall. Ne? Was steht hier? Wortwörtlich, und das habe ich nicht gesagt, das steht geschrieben. Verstehen wir, liebe Geschwister, deswegen aufpassen mit manchen Sondertheorien. Von manchen Sonderadventisten. Also das sagt die Bibel nicht. Er kam in Gestalt des sündigen Fleisches, sandte seinen Sohn in die Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würden, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und wir können nur nach dem Geist leben, wenn wir den Geist Gottes empfangen haben. Und die Bibel sagt uns, dass als wir gläubig wurden, als wir getauft wurden, empfingen wir, haben wir empfangen den Heiligen Geist. Und wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt bis zum Tag der Erlösung. Weil wir ab diesem Augenblick wir Gottes Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Verstehen wir? Und das ist was ich sagte, was Luther nicht verstand, weil er die Erfahrung der Taufe, Großtaufe, nicht gemacht hat. Und das ist nicht Luther das vorzuwerfen, es ist nur, damit wir das verstehen. Luther ist geblieben in einer Situation, wo die Reformation halbwegs vollendet wurde, wegen der politischen Lage, die damals herrschte. Er konnte nicht für sich selbst, sondern viele Leute waren den Glauben Luthers geworden und er konnte nicht sagen, selbst, jetzt spielt keine Rolle, ich gehe meinen Weg und bin ich gehorsam. Sondern er fühlte die Verantwortung über die Leute, die ihm nachfolgten und völlig verunsichert waren. Und deswegen hat die Reformation ein bisschen zum Stopp gestoppt, obwohl er verstanden hatte, dass er hätte getauft werden müssen. Das heißt, das ist nicht gegen ihn gerichtet, sondern ich kann mir wohl vorstellen, dass historische Momente manchmal verlangen, dass wir einen kleinen Halt machen, damit es so viele Menschen wie möglich errettet werden können. Ne? Die Reformation ist richtig, aber manchmal, wir wollen so viele Menschen wie möglich, weil wenn sie nur ein kleiner Haufen geblieben wären, was hätte die Kirche mit ihnen gemacht? Kleinholz. Ne? Es war notwendig zuerst, dass sich das ausbreitet. Deswegen niemand soll denken, dass ich hier Luther attackiert. Ich sage nur, warum konnte er das andere nicht verstehen. Ne? Und das andere Verständnis wird sehr kurz und prägnant formuliert im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Verstehen wir, das ist nur, damit wir die Grundlagen haben, um die Offenbarung zu verstehen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Ne? Seite 229. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Von wem ist die Gabe? Gottes. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemanden rühme. Denn wir sind sein Werk. Moment, was sind wir jetzt? Das Werk Jesu Christi. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Aha, jetzt kommen die guten Werken. Ne, jetzt kommt das Gesetz. In Jesus Christus können wir dann die guten Werke tun, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ne, verstehen wir? Da geht diesen scheinbaren Widerspruch zu Ende. Deswegen, Jesus Christus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um uns zu ermöglichen, das Gesetz zu halten. Hm? Haben wir das verstanden? Ist das klar? Ne? Manche Formulierungen sind manchmal schwierig, aber wir müssen unterscheiden zwischen einem und dem anderen, sonst verstehen wir in der Bibel nicht. Ne? Um den Heiligen Geist zu halten, musste ich die 10 Gebote halten. Moment mal, und wie bekomme ich die 10 Gebote ohne Christus? Wie kann ich sie halten? Es funktioniert nicht. Daher, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts tun. Jetzt hat es eine Logik alles. Ne? Gut. Ich glaube, jetzt haben wir verstanden. Deswegen können wir weiter nach vorne gehen. Das bedeutet, von der Wahrheit hat sich nicht geändert. Nur das Problem des Wachstums. Wachstum ohne Christus nicht möglich. Heil ohne Christus nicht möglich. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Deswegen, wir müssen vorsichtig sein mit der Seelsprechung Andersgläubigen. Das steht uns nicht zu. Nicht mal unsere eigenen Leute können wir selig sprechen. Wir glauben, dass wenn sie gläubig waren, wir sie wiedersehen werden. In diesem Glauben stehen wir. Wir müssen lernen zu vertrauen, dass wenn wir manchmal manche Fehler sehen, trotzdem dieser Mensch in der Lage ist, diese Probleme mit Gott zu regeln. Und selbstverständlich müssen wir Sorge tragen, mit ihm sprechen, nicht wahr? Ermahnen, aber auch glauben, dass er sich durch Gottes Gnade verändern lassen kann. Wenn ich nicht mein Vertrauen dem anderen schenke, ja, wie erwarte ich, dass die Leute auch meine Verkündigung vertrauen? Ne? Verstehen wir, das geht immer auf Gegenseitigkeit, aber man muss alles, was man sagt, durch die Bibel kontrollieren. Das nicht vergessen. Gut, und jetzt wollen wir ein bisschen weitergehen. Ne? Also wir müssen die nächste Seite schauen. Die nächste Seite ist noch nicht drin. Ne? Das müssen wir also noch erfüllen. Also ich habe gesagt nochmal, dass um das zu verstehen, muss man zuerst sich auf der Seite der Gotteskinder stellen. Ne? Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Aber Christus wird wirksam erst, wenn ich ihm annehme, so wie er es befohlen hat. Gestern Abend hatte ich ein Gespräch bis 1:45. Ein langes Gespräch von 10:30 bis 10:45. Mein Handy hat viel auszuhalten. Mit einem Arzt, der seit 16 Jahren in der Gemeinde kommt. Und selbstverständlich, man kann jemanden bitten, dass er etwas mitarbeitet in etwas. Und weil er praktisch fast ein Bestand der Gemeinde ist, obwohl noch nicht Adventist war, die Gemeinde hatte ihn eingeladen zur Mitarbeit. Aber der Mann sagte zu mir, weißt du, Ricardo, ich habe mich noch nicht taufen lassen. Ich bin noch nicht getauft, deswegen ich nehme die Einladung nicht an. Gut, sagte ich, das Problem können wir sehr schnell regeln. Das Problem können wir sehr schnell regeln. Es ist nur deine Entscheidung, was dazwischen liegt. Ich habe mich entschieden, schon dich zu taufen, aber du musst dich entscheiden, dich taufen zu lassen. Nicht ich. Wenn du mir sagst, ja, Ricardo, ich sage ja, Matthias, ich habe nichts dagegen, weil du kennst alles. Ja, sagte ich trage mich schon mit der Gedanken, aber für mich ist es so schwer, weil ich doch katholisch bin und erzogen bin. Es gibt nicht eine Ausnahmeregel in der Adventgemeinde, wo ich per Glaubensbekenntnis so aufgenommen werden könnte. Sagte ich, wenn ich Kapitel 23 der Offenbarung fertig geschrieben habe, das würde ich dahin schreiben. Damit du aufgenommen werden kannst. Aber weißt du, der liebe Gott hat mir verboten, etwas hinzuzufügen. Daher kann ich dir keine Hoffnung geben. Aber weißt du, ich werde etwas machen. Ja, sagte was? Ich lasse das Wasser schon laufen. Und in November, bis November, werde ich warten. Und dann taufe ich dich. Und dann sagte ich, ich werde es mir überlegen. Überleg nicht mehr, sagte ich. Das Wasser läuft schon. Verstehen wir, lieber Schütze? Man muss den Menschen sagen, dass es nicht ein Problem Gottes ist. Christus ist von Himmel gekommen, um jeden Menschen einzuladen. Es ist ein Problem von mir. Ich muss die Entscheidung treffen, ihn anzunehmen oder abzulehnen. Und deswegen es ist es sehr wichtig, um die Offenbarung zu verstehen, sonst lese ich und bleibe nur an die Oberfläche, diese Erfahrung mit Christus zu machen. Nicht wahr? Und wenn ich darüber spreche, und damit ich nicht auf die Idee komme, dass das Alte Testament nicht mehr gültig ist. Die Offenbarung ist das Buch, das die höchste Anzahl von Bezüge hat auf das Alte Testament. 283 Bibelverse mit über 500 Bezüge auf das Alte Testament. Also ich muss bedenken, in der Offenbarung, die Offenbarung ist nicht verständlich ohne das Alte Testament. Wir haben zuerst gestern über Daniel, aber hier muss man sprechen über das ganze Alte Testament. Zum Beispiel das Thema der 144.000 ist nicht verständlich ohne das Alte Testament. Wenn ich beginne darüber zu spekulieren, gibt es 1001 Erklärungen, so wie die 1001 Nacht. Es gibt, die Leute haben alles Mögliche darunter verstanden. Zum Beispiel einige Adventisten auch haben gedacht, es gibt zwei Momente der Erlösung. Eine ist die große Menge und die anderen sind die 144.000. Und die 144.000 werden eine Art SS sein. Die andere ist nur eine SA. nicht wahr? Damit wir das einordnen können. Ne? Eine ist die große, ein Haufen der Erlösten, alle Zeiten, aber das ist die Leibgarde-Standarte, die den Führer begleitet. Ne? Das muss man bedenken. Einige haben diese Theorie aufgestellt. Ne? Ich habe es ein bisschen überspitzt, damit wir es besser verstehen. Aber in Wirklichkeit, wir müssen eines beachten, dass Daniel sieht und hört. Und auch Johannes sieht und hört. Ne? Das heißt, die Visionen von Daniel und von Offenbarung ist nicht nur das, was sie sehen, sondern auch, was sie in der Vision hören. Ne, verstehen wir, als zum Beispiel bei der Verklärungswerk Mose und Elia erschienen sind neben Jesus Christus, was haben die Jünger gehört? Nichts, sie haben geredet in der Zwischenzeit. Sie haben gesehen und wollten gleich Hütte bauen. Ne? Das Problem war, die waren Schwaben, Häusle bauen. Ne? Häusle bauen wollten sie. Ne? Also sollen wir 3 Hütten bauen, eine für den Mose, die andere für Elia und die andere für dich. Ne? Also die Menschen wollen immer die Leute so in einen Ort festbinden. Und plötzlich, als sie schon in den Gedanken bauen und vielleicht zeichneten, was sie bauen würden, sahen sie nur Jesus allein und waren sie ziemlich enttäuscht. Und Jesus sagt, erzählt niemandem dieses Gesicht, was ihr gesehen habt. Also dieses Gesicht steht ausdrücklich in der Bibel. Also wir sehen, sie haben etwas gesehen, aber sie berichten über kein Wort, dass Mose mit Christus geredet hätte oder Elia mit Christus geredet hätte. Ne? Also, gehört haben sie nichts. Sie haben dazwischen geredet, deswegen haben sie vielleicht nicht gehört. Also, verstehen wir, das heißt, da merken wir einen Unterschied. Auch mit Mose, als Gott spricht, macht einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was Gott mit Mose spricht und wie Gott mit anderen Propheten sprechen wird. Wenn ich mit dir spreche, sagt die Bibel, spreche ich dir direkt und sage ich direkt, was ich will. Wenn ich mit einem Prophet spreche, werde ich in Träume oder in Gleichnisse mit ihm sprechen. Ist ein Qualitätsunterschied? Also, wenn jemand direkt mit mir spricht oder wenn ich träume, auch wenn der Traum von Gott kommt, es ist etwas anderes. Nicht wahr? Es ist etwas anderes in der Qualität. Nur, ich kann es nicht genau messen, weil ich keine Werkzeuge habe, um das zu messen. Ne? Wenn jemand mir sagt, es ist die gleiche Qualität, da muss ich sagen, Moment mal, aus irgendeinem Grund macht Mose die Unterscheidung. Aber wenn ich sage, ja, der eine ist nur 40%, der andere ist 100%, dann sage ich, ja, aber wie kann ich das messen? Ne? Wiederum habe ich keine Werkzeuge, ich als Mensch, um zu unterscheiden, welchen Wert eine Form hat oder die andere. Das kann ich. Und wenn ich hier die Offenbarung lese, muss ich also aufpassen, dass manche Dinge in eine Sprache gesagt werden, dass genau Elemente des Alten Testaments verbinden. Wenn ich zum Beispiel hier lese in Kapitel 1, Vers 10, ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an den 7 Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir rede. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Also, die werden als Leuchter bezeichnet. Und selbstverständlich die Zahl 7 ist ihm bekannt, weil im Alten Bund in der Stifttüte gab es ein 7-armiger Leuchter. Also wir sehen Ähnlichkeit und der Unterschied. Ne? Hier muss man auch so ein Licht holen. Da ist eine Lampe und ein Licht. Leuchter, Lampe und Licht, nicht wahr? Also ist interessant hier den Parallelismus. Ne? Er konnte also assoziieren im Alten Testament der Hohepriester hatte als Aufgabe, die Lampen anzuzünden. Und im Neuen Testament, der wahre Hohepriester deutet, was diese Lampen bedeutete. Jeden Leuchter ist eine Gemeinde. Und welche ist das Werk eines Leuchters? Lichtträger. Das heißt, wenn Jesus Christus zu diesen Lampen, zu diesen Leuchtern sagt, ich kenne deine Werke, was sagt Jesus Christus zu dem Leuchter? Ich kenne dein Licht. Ich kann aus deinem Licht erkennen, ob du funktionierst oder nicht funktionierst. Ne? Das Licht ist eigentlich das Ergebnis von dem, was ich dir gebe. Weil der Hohepriester hatte als Aufgabe, jeden Tag am Abend Öl in den Lampen zu tun und die Lampen zu reinigen und anzuzünden. Aber wer hat geleuchtet? Ne? Aber ohne, dass der Priester, zuerst der Hohepriester, Öl hineintat und anzündete, konnte die Lampe von sich aus leuchten? Das ist, was Epheser sagt. Die guten Werke, die Christus uns, der Gott zubereitet hat, zuvor in Christus, damit wir darin wandeln sollten, verstehen wir diese aktive Mitteilung der Gerechtigkeit. Ne? Aktive Mitteilung der Gerechtigkeit. Nicht nur, ja, Christus gibt uns ein bisschen Öl, aber zündet Licht nicht an. Ne? Eine Lampe ist da, um zu leuchten. Ne? Das ist eigentlich die Idee. Und man sollte von den Israeliten die zerstoßenen Oliven nehmen und das Öl in der Lampe tun und jeden Abend anzünden, damit die Lampen leuchten vor dem Herrn. Und als Jesus sagt, ich kenne deine Werke, in Wirklichkeit sagt das Gleiche, was wir in Matthäus lesen. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 14 und folgende. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr. Also Jesus sagt, ich bin das wahre Licht, aber eigentlich als Lichtträger, kommt von Gott und bringt dieses Licht. Aber er sagt jetzt zu den Leuten, wer ist das Licht der Welt? Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einem Scheffel, sondern auf einem Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eure Vater im Himmel preisen. Ich kenne deine Werke. Was bedeutet das? Ich kenne dein Licht. Wo wird die Sprache entnommen? Vom Alten Testament. Ja? Verstehen wir? Jetzt müssen wir über die 144.000 denken. Es sind genommen aus woher? Ne? Steht ausdrücklich in der Bibel. Offenbarung. Ich kann viele andere Beispiele geben, aber sonst würden wir nur Beispiele geben und kommen wir auf unser Thema nicht. Nicht wahr? Und ich, Vers 4, Kapitel 7, Vers 4, Offenbarung 7, Vers 4, und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren, aus allen Stämmen Israels. Können wir uns erinnern, dass die Frau hatte 12 Sterne und gestern haben wir es ja deutlich gesagt, das waren eigentlich die Stammesväter des Alten Testamentes, die auf den Messias warteten. Also die Krone. Die Krone war nicht auf die 12 Apostel. Weil das Kind war noch nicht geboren. Ne? Können wir uns erinnern. Ne? Also hier sind wiederum diese Stämme Israels in Verbindung gebracht. Aber den historischen Augenblick, wo sie benutzt werden, zwischen die 6. und den 7. Siegel, können wir nicht mit den fleischlichen Israel gleichsetzen. Ne? Weil ich muss hier nicht vergessen, dass dem 6. Siegel in einem bestimmten historischen Augenblick geöffnet wird. Ne? Und da begannen wiederum die Spekulationen. Die 144.000, die stehen vor Gottes Thron, sagen sie, also sie sind schon im Himmel für einigen. Nein, das ist auch eine Fehlinterpretation. Warum? Weil danach, es wird eine Antwort gegeben in Vers 7, Vers 13. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen? Und er sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind, die gekommen sind aus den großen Trübsalen. Und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes. Und vergessen wir nicht, wo werden wir eingeladen werden? In Laodicea, wo wird eingeladen? Und alle Gemeinden, wo werden eingeladen? Also sitzt mit mir auf meinem Thron. Die sind noch vor dem Thron, die sitzen gar nicht da. Die sind aber vor dem Thron. Ne? Aber sie sind noch nicht eingeladen, auf den Thron Gottes zu sitzen. Und sind wir eingeladen, am Thron Gottes zu sitzen und die Sachen von einer anderen Perspektive zu sehen? Seitdem Jesus im Himmel gefahren ist. Ne? Wir einladen Jesus, mit uns das Abendmahl zu halten und eingeladen, auf dem Thron Gottes zu kommen. Es ist für alle Zeiten da. Und ich möchte euch diesen Text lesen, damit ihr das genau schaut. Hebräerbrief, Kapitel 4. Christus, unser Hohepriester. Ne? Ne? Der wahren Hohepriester. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben. Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten zu dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie Gott. Tja, das war eine Sabbatschullektion, dass Jesus Christus als Gott versucht worden wäre, obwohl die Bibel sagt, dass Gott kann nicht versucht werden, er versucht niemand. Also ich habe mich gefragt, also diese Leute, die die Sabbatschullektion vorbereiten, wo haben sie eine extra Bibel? Aber sie haben extra Kommentare und das muss man aufpassen. Wer war der erste Kommentator der Worte Gottes? Sollte Gott gesagt haben. Satan selbst. Und hat viele Nachahmer. Also vorsichtig mit den Kommentaren. Also aufpassen. Also er wurde versucht in allem wie wir. Nein, wie Adam vor dem Sündenfall. Na, das sind wir. Verstehen wir? Weder Adam von dem Sündenfall noch wie Gott, sondern wurde versucht in allem wie wir. Das kann ich nicht verstehen. Er hat doch keine Sünde begangen. Aber so steht in der Bibel. So steht in der Bibel. Doch ohne Sünde. Er hat nicht gesündigt. Wie hat er das geschafft? In dieses Vertrauen zu Gott. Er wurde auch getauft zuerst. Das heißt, er wurde getauft, obwohl er eigentlich nicht hätte getauft werden müssen. Das heißt, die Identifikation Jesus Christus mit uns war vollständig. Er wurde menschgleich. Nicht so eine Erscheinung. Das ist Doketismus. Wieder eine Heresie. Ne? Er wurde uns menschgleich und wurde versucht wie wir, doch ohne Sünde. Könnte Jesus Christus mich verstehen, wenn ich versucht werde und manchmal schwach bin? Kann er oder kann nicht? Kann er mir helfen? Da steht, darum lass uns hinzutreten mit Zuversicht am Kreuz mit deinen Lasten. So singt er doch. Wo sollen wir hingehen? Am Thron der Gnade, nicht zum Kreuz. Am Kreuz habe ich nicht mehr zu suchen. Wo muss ich gehen? Da, wo Christus ist. Da oben im Himmel. Verstehen wir? Wo sind wir also eingeladen, mit Christus auf dem Thron zu sitzen? Das heißt, aber ich bin immer noch auf dieser Erde. Ne? Wenn ich mich ein bisschen kneife hier, ne? Ich bin immer noch ein bisschen aus Fleisch. Also so geistlich bin ich doch nicht. Ne? Also, aber wo sollen meine Gedanken sein? Da, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Verstehen wir? Diese geistliche Verbindung muss da sein. Und deswegen, obwohl die 144.000 vor dem Thron Gottes, sie sitzen noch nicht mal drauf, sind sie vor dem Thron Gottes, dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Wohnt schon Gott mit ihnen? Zukunft. Sie werden nicht mehr hungern. Hungern sie immer noch? Und wo leidet man Hunger? Im Himmel oder auf dieser Erde? Nee? Also Hunger noch und Dürsten noch. Und es wird ihnen, auf ihnen nicht lasten die Sonne, aber im Moment in der Zukunft gibt es keine Sonne. In die Welt der Zukunft gibt es keine Sonne. Also sie sind gar nicht da. Weil in der Welt der Zukunft gibt es keine Sonne. Also wie lastet also das Licht der Zorn noch immer? Denn der Lamm mitten auf den Thron wird sie weiden. Also Moment, sie sind noch nicht mit dem Lamm verein. Und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Das heißt, sie sind noch nicht gekommen zu den Quellen des lebendigen Wassers. Nicht wahr? Also ich muss lernen, zuerst genau zu lesen. Verstehen wir? Bevor ich irgendeine Deutung wage, muss ich lernen, genau zu lesen. Diese Menschen, obwohl sie geistlich mit Gott verbunden sind und dienen vor seinem Thron, sind sie noch auf diese Erde. Und woher sind sie gekommen? Aus dem großen Trübsal. Gemäß der Darstellung einiger Adventisten, und das war die gängige Deutung im 19. Jahrhundert, diese Leute sind gekommen auf die Endtrübsal. Aber ich muss nicht vergessen, dass diese Vision ist gegeben zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel. Und den sechsten Siegel haben wir als Adventisten selbst datiert, im Jahr 1755, das große Erdbeben von Lissabon. Verstehen wir? Das heißt, wir haben gesagt, dass der Siegel geöffnet wird 1755. Und da werden diese Leute gesagt. Und diese Leute sind zerstreut auf die ganze Erde. Ist interessant, von allen Geräten, die in den alten Bund waren, erscheinen in welches Gerät erscheint nicht? Den Schaubrottisch. Und das wird erklärt in Kapitel 11. Ne? Mr. Tempel und die darin sind, aber den Außenvorhof lass weg, denn ist den Heiden gegeben. Und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Also 1260 Tage, 1260 Jahre. Und es ist interessant festzustellen, wenn die Bibel spricht über die große Trübsal, Jesus Christus spricht in Matthäus 24 von der Trübsal, von dem Daniel sprach. Und von welcher Trübsal sprach Daniel? Da gucken wir Daniel, nicht wahr? Da müssen wir Daniel gucken, damit wir Jesus Christus verstehen. Das haben einige Adventisten manchmal vergessen, dass sie eigentlich, man muss immer nach hinten gucken, worüber spricht der Prophet Daniel. Und ich habe schon so häufig diese Seite aufgemacht, dass schau mal, was bei mir passiert ist. Ist eine Extra-Seite geworden. Und schau mal, wie es aussieht. Es ist nicht so stark unterstrichen, aber einige Striche sind da. Das, was durchgestrichen ist, steht nicht in Hebräischen. Also, so ist das. Ne, also, wenn ich das lese, und ich lese in Daniel Kapitel 7, so steht es hier in Vers 24. Und die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die auf diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen Könige und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, da steht in der Euler-Luther-Bibel Festzeiten, Das Wort Fest hat sich der Übersetzer erlaubt, steht nur Zeiten. Keine Festzeiten. Zeiten, um Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden, die Heiligen des Höchsten, das Gesetz und die Zeit, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Seit wann haben wir eine christliche Ära? Seit Mitte des 6. Jahrhunderts. Vorher hatten wir keine christliche Ära. Die Menschen haben nicht gesagt nach Christus. Man hat verwendet entweder die Seleukiden-Ära oder man hat verwendet den Kalender von Julius Caesars, die eigentlich jedes Jahr bekam der Name der Konsul bzw. der Imperator, die herrschte. Ersten Jahr diesen Kaiser. Alle Dokumente der Antike sind so datiert. Ab Diokletian begann die diokletianische Ära. Und alle Dokumente, römische Dokumente, die ihr findet, werdet ihr immer findet ab Diokletian. Erst als Dionysius Exiguus, der skitische Mönch, der ein Kanonist war, also der hat Beschlüsse der Kirchen gesammelt, um das Corpus Juris Canonici oder Codex Juris Canonici zu ab 1918 Codex Juris Canonici, war früher Corpus Juris Canonici, nicht wahr? Hat er eigentlich alle Beschlüsse der Kirchen gesammelt, um die kirchliche Gesetzgebung der Kirche zu schreiben. Und im Jahr 526 hat er vorgeschlagen, dass die Zeitrechnung nicht mehr ab Diokletian gerechnet werden sollte, sondern ab Christi Geburt. Seitdem haben wir nach Christus, aber in Wirklichkeit hat sich geirrt. Absichtlich geirrt. Er hat verwendet die Proklamierung der augusteischen Frieden als Zeit für die Christi Geburt. Das heißt, wenn Augustus gesagt hat, jetzt hat der Bürgerkrieg aufgehört und wir haben Friede im Reich, Rom herrscht überall, dann sagte er, das ist das Jahr von Christi Geburt. Das hat mit der Geburt Christi nichts zu tun, weil damals ist Jesus geboren, nicht Christus. Seit wann heißt Christus Christus und seit wann heißt Jesus Jesus? Wollt ihr das von eurer Bibel lesen? Aber bitte keine Steine mehr werfen. Ne? Also lesen wir das von der Bibel aus. Ne? Lukas, Kapitel 2, Vers 21. Seit wann heißt Jesus Jesus? Nein, hast du dich geirrt. Du bist ein Meister in Israel, weißt du das nicht? Aufpassen. Kapitel 2, Vers 21. Und als 8 Tage um waren nach der Geburt und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Der Engel hat ihm gesagt, da sollte man den Namen Jesu geben. Wann bekam er rechtlich diesen Namen? 8 Tage nach der Geburt. Seitdem heißt er Jesus. Also Jesus ist nicht geboren, es ist ein Kind geboren, der 8 Tage danach den Namen Jesus bekam. Verstehen wir, man muss lernen, ganz genau und scharf zu denken. Weil sonst, liebe Geschwister, wir haben alle möglichen Probleme. Und seit wann heißt Jesus Christus? wollte das gerne wissen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 32 bis 36. Dieser Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen. Was sagen die Apostel? Apostelgeschichte 2, 32. Wer hat Jesus auferweckt? Gott. Nicht wahr? Und was sagen sie? Wir bezeugen das, dass Gott ihn auferweckt hat. Daher aufpassen. Nicht gegen dem, was die Apostel bezeugen, etwas bezeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Sehen und hören. Ne? Denn David ist nicht gen Himmel gefahren. Er hat vorher gesagt, sein Grab ist noch mitten unter uns. Also David war nicht im Himmel. Sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, also Yahweh sprach zu Adonai, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deine Füße mache. Was ist ein Schemel? Was die Hausfrau verwendet, wenn sie Kartoffeln schält, nicht wahr? Aber unter die Füße. Nicht um die Kartoffeln zu schälen. Man kann mit den Schemel keine Kartoffeln schälen. Ne? Also, so wissen nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Wann wurde Jesus Herr und Christus von Gott gemacht? Bei der Auferstehung. Ne? Da ist mein Herr und Christus. Und wann gibt er den Befehl, geht in alle Welt und predigt das Evangelium alle Kreatur? Vor oder nach? Nach der Auferstehung. Es ist ein Gebot Christi, des vollmächtigte auferstandenen Christus. Es ist ein Gebot oder nicht? Geht hin. Ne? Muss man dieses Gebot gehorchen? Wenn er mein Herr ist, soll ich das gehorchen oder nicht? Ja, was meint ihr? Soll man oder soll man nicht? Also ab, geh hin. Also nicht vergessen, man ganz genau aufpassen, was die Bibel sagt. Verstehen wir? Und deswegen jetzt um die 144.000 zu verstehen, in der große Trübsal muss ich noch einen einzigen Text lesen und da machen wir Pause. Den Rest müssen wir morgen ein bisschen nachholen. Danach werden wir sie genau entdecken können. Ne? Lesen wir Daniel Kapitel 12. Daniel stellt in Kapitel 12, macht folgende Aussage. Und zu jener Zeit wird Michael der große Fürst. Das Wort Engel, bitte streich mal durch, steht nicht im Hebräischen. Das ist ein Traum des Übersetzers. Also man muss unterscheiden zwischen das, was Daniel gesehen hat in Vision und was der Übersetzer gesehen hat. Also das Wort Engel, Fürst, Engel, kommt nicht im Hebräischen vor. Fürst schon. Michael, der große Fürst, der für dein Volk eintritt. Man muss nicht vergessen, dass der Hohepriester wurde Fürst genannt. Und Michael ist der, der wie Gott ist, oder wer ist wie Gott? Das ist die Übersetzung des Namens Michael. El. Das Wort El ist eine Abkürzung von Elohim. Also wer ist wie Gott oder der, der wie Gott ist. Das ist die Bedeutung des Namens Michael. Das ist der Fürst, der für dein Volk Eintritt sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit, so große Trübsal, wie sie nie gewesen ist, seit es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Das heißt, Daniel spricht über die Zukunft und spricht über diese Zeit der Zukunft, von seiner Warte aus. Es war die Zukunft Daniels. Muss nicht unbedingt meine Zukunft sein. Ne? Die Zukunft. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Alle, die in dem Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen, liegen, werden aufwachen. Die einigen zum ewigen Leben, Auferstehung zum Leben, die anderen zum ewigen Schmach und Schande. Ja? Also wie viele Auferstehungen gibt es? Zwei. Wie steht in unseren Glaubenspunkte? Zwei Auferstehungen. Die Auferstehung der Gerechten und die Auferstehung der Ungerechten. Wer aufersteht bei den Gerechten, ist selig und heilig. Ja, was machen wir dann mit Annas und Kaiphas dazwischen? Sprechen wir sie auch selig und heilig? Also aufpassen mit anderen Geschichten. Ne? Also das steht nicht in der Bibel davon. Also bis dahin nur. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmacht und Schande. Und die da leben werden, leuchten wie des Himmels gleich und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und zu Daniel verbirgt diese Worte und versiegelt dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Und lesen wir weiter. Und ich, Daniel, sah und siehe, standen zwei andere, der eine an diesem Ufer des Tigris, das Wort Strom ist eigentlich Hidekel, Tigris, nicht wahr? Der andere an jenem Ufer. Und er sprach zu dem Mann im leinenen Kleidern, Moment, wer verwendete leinenen Kleidern? Der Hohepriester, ne? der über dem Wasser der Strom stand. Wann sollen dann diese große Wunder geschehen? Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über dem Wasser der Strom stand, erhob seine rechte und seine linke Hand auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit werden soll. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volks ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Das heißt, in Kapitel 7 wird vorausgesagt, die Verfolgung des Volkes. Das kleine Horn verfolgt das Volk. Aber wenn die 3,5 Zeiten vorüber sind, das Volk wird nicht mehr verfolgt, sondern muss zusammengebracht werden. Und liebe Geschwister, passen wir auf. In der Offenbarung erscheint kein Tisch. Dieser Tisch hat vier Ecken. Und ausdrücklich werden verwendet diesen Begriff vier Ecken. Und hier die Erde soll vier Ecken haben. Und das Volk ist verstreut in der ganzen Welt. Es bildet keine Einheit. Stehen Stämmen da. Und diese Stämmen müssen zuerst versiegelt werden, damit sie verfallen lassen. Und wie geschieht unsere Versiegelung? Wie werden wir versiegelt? Epheserbrief Kapitel 1. Epheser Kapitel 1. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt. Eine Sache ist hören. Nämlich dem Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, Evangelium von eurer Seligkeit. Als ihr gläubig wurdet, als ihr das geglaubt habt, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Verstehen wir, in den Augenblick, wo wir diese Glaube in der Tat umgesetzt haben, indem wir gesagt haben, ich vertraue an Jesus Christus, was geschah mit mir in diesem Augenblick? Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welche ist das Unterpfand? Was ist ein Unterpfand? Wie würden wir heute sagen? Garantie. Pfand ist das, was ich bezahle, wenn ich etwas kaufe. Unterpfand, es war das frühere deutsche Wort für Garantie, ist die Garantie unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Gottes Eigentum. Wir bekommen den Heiligen Geist als Garantie für unsere Erlösung, dass wir Gott gehören zum Lob seiner Herrlichkeit. Und diese Leute hatten noch nicht, waren noch nicht versiegelt. Also waren noch nicht, waren gläubig, aber noch nicht getauft, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Waren gläubig im Sinne, sie sagten, das Heil ist bei Gott und Christus. Aber sie wussten nicht, wie kann ich dieses Heil meins machen. Ne? Verstehen wir? Das sind diese 144.000, die Gott kennt und die zerstreut waren in der ganzen Welt. Vielleicht die unterschiedliche Konfessionen, in dem aufrichtige Menschen waren, die doch wussten, das Heil ist nur bei Gott und Christus, aber viel mehr wussten sie nicht. Die kamen aus dem großen mittelalterlichen Trübsal, die haben die Inquisition überlebt und alle möglichen Verfolgungen. Und da sind sie da, aber bilden noch nicht ein Volk. Sind zerstreut auf die ganze Erde. Und Gott sucht diese wahren, aufrichtigen Menschen, um sie den Siegel geben und die Zuversicht der Erlösung, das in der Zukunft kommt. Und damit haben wir nicht viel gesagt. Nicht so viel Interpretation, sondern viel mehr Bibelverse verbunden miteinander. Und wir merken, da entsteht ein Bild. Und dieses Bild kommt immer näher zu uns. Und da werden wir sehen, jetzt können wir Offenbarung Kapitel 14 besser verstehen. Weil in Offenbarung Kapitel 14 erscheinen die 144.000 zusammen mit dem Lamm auf dem Berg Zion. Die sind nicht mehr zerstreut. Die bilden jetzt eine Einheit mit Christus. Ja? Gut, bis morgen dann.
Ich merke, dass wir still geworden sind. Bitte? Bitte auch. Wir wollen zum Abschluss Gott danken für diese wunderbare Botschaft, für eine Botschaft, die das ewige Leben bedeutet. Unser Vater, der du in dem Himmel bist, in deinem Namen, Herr Jesus Christus, sagen wir dir jetzt Lobpreis und Dank. Wir danken, dass wir ein wunderbares Evangelium haben, die frohe Botschaft für diese ganze Welt, insbesondere für uns. Nicht, weil wir Bevorrechtigte sind, sondern weil wir als deine Kinder schon Jahre gehen mit dir und die Tiefe dieser Botschaft an der Zeit jetzt erkennen, an der Zeitenwende, die wir erleben. Herr Gott, hab Dank, dass wir heute Abend nicht nur offene Ohren haben durften, sondern dass wir unser Herz geöffnet haben für dieses lebendige Wort in dieser Abendstunde. Ich möchte es nicht mehr vermissen. Wir möchten es nicht vermissen, wie wir insgesamt dein Wort zu verstehen haben aus dem Alten und Neuen Testament. Und so freuen wir uns, dass wir jetzt hier sein dürfen, dass wir dieses Vorrecht haben, diesen Genuss des Evangeliums mit nach Hause nehmen zu dürfen. Aber gib, Herr, dass wir nicht konservieren, sondern dass wir hingehen und den Menschen diese frohe Botschaft durch die Hilfe deines Geistes vermitteln. Du hast alle lieb und du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Danke, dass du uns beflügeln wirst. Schenke uns jetzt einen guten Nachhauseweg. In aller Stille und Ruhe, beschützt auf unserem Weg durch heilige Engel, damit wir morgen auch wieder hier sein können, zuzuhören, was du uns durch deinen Diener zu sagen hast. Wir bitten es in deinem Namen, Herr Jesus, und sagen dir auch herzlichen Dank, dass du uns erhörst. Amen.
Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich wünsche euch allen einen guten Nachhauseweg, Gottes Segen und dann bis morgen Abend um 7:30 Uhr.